Hat's manchmal nicht leicht, gell? So, wenn ich... Hans-Peter wird heute Morgen schon weise. Und Carrie ist heute Morgen schon in alten Jahreslosungen unterwegs und braucht noch keine Vorsätze fürs neue Jahr. Und ich möchte euch heute Morgen auch in diesen Zwischenraum mitnehmen, zwischen Weihnachten und dem, was wir vielleicht gehört und begriffen haben und vielleicht auch dem, was wir nochmal an Weisheit ins neue Jahr mitnehmen können. Und da gibt es so ein paar Weise. Und die laden uns vielleicht ein, das Thema Weisheit nochmal anzuschauen und zu reflektieren. Da Jesus geboren ward, zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt's mir, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Der Tod und die Geburt von großen Männern wurde damals durchaus mal von Sternen angekündigt. Also wir kennen das vielleicht nur noch so im Sinne von der Stern, der deinen Namen trägt oder ich weiß nicht. Aber das war ja damals Stand der Wissenschaft. Also dass dann, wenn ein großer König, ein großer Eroberer, ein großer Feldherr, was auch immer geboren wurde, dann ging oftmals ein entsprechender Stern auf. Oder es gab eine entsprechende Sternenkonstellation oder es war auf jeden Fall aus den Sternen abzulesen. Und wenn ein großer König geboren wird oder stirbt oder sonst irgendetwas Entscheidendes passiert, dann wird der Himmel uns das sagen. Das würden wir jetzt heute, glaube ich, ganz selten so unterschreiben. Und ganz selten würden wir wahrscheinlich in den Sternenhimmel schauen, um herauszufinden, wann der nächste amerikanische Präsident gewählt wird oder so. Also dafür gibt es sinnvolle andere Mechanismen. Aber versetzen wir uns in die Zeit, dann ist das Stand der Technik und Stand der Wissenschaft. Das ist hohe Wissenschaft. Das ist Weisheit. Jetzt wissen wir, dass es damals die Erwartung gab, dass im ersten Jahrhundert ein großer Befreier aus Judäa kommen würde. Im Jahr 60 nach Christus, da gab es Gerüchte im ganzen Mittelmeerraum, dass ein großer Herrscher aus Judäa kommen würde. Und das klingt jetzt abwegig, dass der irgendwie aus so einer Provinz kommt. Aber wenn wir hinschauen, dann sehen wir, dass verschiedene Historiker darüber berichten. Also Tacitus zum Beispiel oder Josephus, andere Historiker, berichten uns da von dieser Erwartung, dass aus Judäa ein großer Herrscher kommen wird. Und wie präsent das Ganze war, das sehen wir daran, dass sich das sogar die Römer zunutze machen. Da gab es diesen römischen Feldherrn Vespasian. der dann auch später tatsächlich Kaiser wird. Und der macht sich diese Gerüchte zunutze. Der wird nämlich nach Judäa geschickt, um dort einen Aufstand niederzuschlagen. Und der war ein geschickter PRler. Als er dann nämlich wieder zurückkommt, da inszeniert er sich als der Herrscher, der aus Judäa kommt. Also streng genommen war er nur derjenige, der da den Aufstand niedergeschlagen hat, ja, aber er kommt dann ja quasi als Feldherr wieder aus Judäa und inszeniert sich als der, der da aus Judäa kommt, um seine Kaiser-PR-Kampagne am Laufen zu halten. Also da sehen wir, dass diese Erwartung bis ins Römische Reich hinein so ihre Ausläufer hat und dass diese Gerüchte damals unglaublich lebendig sind. Also das, was die Weisen hier in diesem Moment annehmen, denken, glauben und erwarten, das ist überhaupt nicht überraschend. Sondern das ist das, was die Spatzen von den Dächern pfeifen. Die Erwartung ist da. Und dass die drei, nachdem sie eine dreifache Konjunktion vermutlich am Sternenhimmel entdecken, dass sich da, ich weiß nicht mehr genau, wie war es, Mars und Venus oder irgendwie so, dreimal begegnen. Jetzt kommen gleich die Ersten, die sagen, nee, es waren nicht Mars und Venus, es waren Jupiter und ich weiß es nicht mehr. Ja, Saturn könnte es auch gewesen sein. Auf jeden Fall, irgendwelche Planeten ziehen immer aneinander vorbei und die beobachten den ganzen Spaß und sie gucken sich das an und sie sagen, das muss es sein. Und dann kommen sie nach Judäa und sie forschen nach. So, aber was jetzt an der ganzen Angelegenheit viel interessanter als die Frage, kann das passiert sein, ist, warum erzählt uns das Matthäus eigentlich? Warum kommt er auf die Idee, uns sowas zu erzählen? Matthäus ist kein Historiker. Also der ist schon ein Historiker. Er bemüht sich darum, Dinge präzise zu erzählen. Aber es geht ihm in erster Linie nicht darum, Geschichte zu vermitteln. Er ist nicht Josephus. Es geht ihm darum, die Geschichte von Jesus zu vermitteln. Die Menschwerdung. Er ist ein Gläubiger. Ja, er erzählt historisch korrekt. Aber wenn er uns etwas erzählt, dann hat das vermutlich auch einen Grund. Und jetzt können wir uns ja fragen, warum steht denn dieses Ding eigentlich in der Bibel? Und ich glaube, dass die Geschichte ganz viel mit Weisheit zu tun hat. Mit der Weisheit dieses Zeitalters. Deshalb treffen wir da auch die Weisheit auf dem Stand der Technik dieses Zeitalters an. Also die Sternkunde. Es hat etwas zu tun mit den intellektuellen Denkern der Zeit und es hat etwas zu tun mit Gottes Weisheit. Und ich glaube, Weihnachten ist der Punkt, der ist es so richtig schön ins Gesicht. Ins Gesicht der Weisheit dieser Welt. Weihnachten zeigt, dass die Weisheit unserer Welt und unserer Zeit zeitlich begrenzt ist, dass sie oberflächlich ist, dass sie exklusiv ist, und dass sie keine letztgültigen Antworten liefert. Und am Ende könnten wir, glaube ich, diese Geschichte als eine Kommentierung zum 1. Korintherbrief lesen. Da heißt es im 1. Korintherbrief 1,20, wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit als die Torheit entlarvt? Die Weisheit der Welt als die Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht kannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Das ist so richtig schön schwarz-weiß. Weisheit, Torheit. Und die Bibel überzeichnet manchmal etwas. Und Paulus überzeichnet hier vielleicht auch etwas. Und ich glaube, dass es aber ganz gut ist, um uns ein bisschen zu sortieren, genau dieser Überzeichnung hier in der Geschichte auch ein bisschen zu folgen. Und nochmal hinzuschauen. Was heißt es eigentlich? Auf welche Weisheit stütze ich mich? Auf was verlasse ich mich und was trägt? Wir fangen mal vorne an. Menschliche Weisheit ist, glaube ich, ziemlich zeitlich begrenzt. Das leuchtet uns ein, wenn wir die Geschichte lesen und wir stellen fest, dass es da um Sterndeuterei geht. Und wenige von uns würden wahrscheinlich heute Sterndeuterei als Stand der Technik in der Wissenschaft bezeichnen. Auch wenn wir durchaus es in dem Bereich immer wieder Vorstöße gibt und die Dinge immer wieder kommen. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwas davon totzukriegen wäre. Hier haben wir es mit Astrologen zu tun. Und Astrologie erlebt ja immer wieder Wellen, in denen sie ernst genommen und dann wieder Wellen, in denen sie belächelt wird. Und das Ganze sagt uns etwas über Weisheit, nämlich dass Weisheit etwas ist, was nicht ewig ist, sondern was in Mode kommt und was dann auch wieder geht. Und was an der einen oder anderen Stelle eventuell sogar heillos veraltet. Und das immer das, was wir für die Intellektuellen einer Generation für absolute Wahrheit halten, das wird in der nächsten Generation schon ein Stückchen zumindest als veraltet gelten. Und in der Generation darauf vermutlich als heillos veraltet. Jetzt mag es da noch mal ein bisschen Unterschiede geben zwischen den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen. Ich will nicht wissenschaftskritisch sein. Sondern ich stelle nur fest, die Dinge und unser Erkennen und Wissen entwickelt sich und damit auch unsere Weltsicht. Wenn wir 20 Jahre alte Tagesschau oder sowas anschauen oder eine 40 Jahre alte Tagesschau, da kommen schon interessante Dinge um die Ecke. Und ich glaube, alles, was wir heute denken, das wird in 60 oder 70 Jahren an derselben Stelle veraltet sein. Das muss uns jetzt heute, glaube ich, nicht schocken oder erschrecken. Dessen dürfen wir uns einfach nur bewusst sein. Weil wenn wir 60 oder 70 Jahre zurückschauen und gucken, was die Menschen damals gedacht haben, was damals Stand der Technik war, was damals richtig klug war und man genauso gemacht hat. Wir müssen noch nicht mal 60, 70 Jahre zurückgehen. Wir können viel weniger zurückgehen und können sagen, es ist eine richtig gute Idee, überall Asbest einzubauen. Ist ein klasse Zeug. Und 40 Jahre später rudert alles zurück und sagt, oh, das war nicht die beste Idee. Oder wenn wir auf, ich weiß nicht, das Sklavenbild, das Frauenbild vor 60, 70 Jahren schauen, dann würden wir heute sagen, oh, das, da kommt manches vielleicht jetzt nicht so ganz richtig daher. Wir können davon ausgehen, in 60 oder 70 Jahren wird das mit manchen Dingen genauso gehen. Und man wird auf unsere Zeit schauen und wird sagen, oh, das sollte man vielleicht noch mal ein bisschen anders denken. Komische Geschlechterbilder, komische Weltbilder. Alles, was halt in den 50er Jahren normal und Stand der Technik und der Wissenschaft war. Alles, was zeitlich ist, alles, was innerzeitlich ist, ist auch irgendwie vergänglich. Also nicht nur der Mensch ist vergänglich, nicht nur wir sind vergänglich, nicht nur Gebäude sind vergänglich. Technik, Wissenschaft ist es einfach auch. Die überholt sich. Das eine oder andere, das kann man ja heute so nicht mehr sagen, das kann man ja heute so nicht mehr denken. Ich finde, wir sollten im Licht absoluter Wahrheiten aufpassen, dass wir keine zeitgebundenen Wahrheiten schaffen. Dass wir nicht Gottes Wort überlagern mit zeitgebundenen Wahrheiten, für die wir uns dann vielleicht in 50, 60, 70 Jahren selbst belächeln würden. Das heißt nicht, dass die Wissenschaft immer falsch liegt, im Gegenteil. Sondern das heißt, wir sollten nicht anfangen, Gottes Weisheit menschlichem Urteil zu unterstellen. Also wenn wir hinschauen, wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir auf überzeitliche Wahrheiten schauen, dann sollten wir sie nicht durch die Brille von menschlicher Weisheit lesen. Sondern wir sollten erstmal der göttlichen Weisheit unterstellen, dass sie göttliche Weisheit ist. Und dann können wir mit unserer innerzeitlichen Weisheit draufschauen und können sagen, was heißt denn das jetzt in meinem Leben? Ja. Aber ich kann davon ausgehen, es kann sein, in 20, in 30, in 40, in 50 Jahren schaue ich mit einer anderen Brille drauf. Und deshalb war nicht das eine richtig oder das andere. Gottes Weisheit ist richtig. Sie bleibt überzeitlich. So, das Nächste. Menschliche Weisheit ist zeitlich begrenzt. Sie bleibt auch in irgendeiner Form oberflächlich und exklusiv. Christen wird ja immer mal wieder unterstellt, dass das, was wir glauben, sehr exklusiv ist. So im Sinne von, du bist drin oder du bist draußen. Ich glaube, diese Geschichte, die erzählt eine ganz andere Geschichte. Die erzählt die Geschichte einer exklusiven Weltweisheit. Schauen wir uns nochmal an, wie Jesus geboren wurde. Wenn du der Kampagnenmanager für Jesus wärst, wie hättest du dann seine Geburt angesetzt? Wenn dein Auftrag von Gott gewesen wäre, schaffe etwas, das auch in 2000, in 3000 Jahren immer noch das zentrale Stück der Geschichte der Welt ist, Etwas, das diese Welt aus den Angeln hebt. Ich möchte meinen Sohn senden. Und er soll alles verändern. Er soll Weisheit verändern, er soll Denken verändern, er soll Menschen retten und er soll den gesamten Lauf der Geschichte verändern. Wie hättest du ihn platziert, damit Gott zu seinem Ziel kommt? Hättest du es so gemacht, wie es geschehen ist? Als Jesus kommt, da vermeidet Gott ja an jeder möglichen Ecke sinnvolle Beziehungen. Er vermeidet jede Form von Vitamin B und er vermeidet alle Spielregeln der Macht und der Weisheit. Also wenigstens in eine religiöse Familie rein, also in eine hochstehend religiöse Familie, wenigstens eine gebildete Familie, wenigstens in eine reiche Familie, wenigstens eine einflussreiche Familie hätte Jesus doch geboren werden können. Politisch, akademisch, weiß ich gar nicht. Aber wenigstens irgendwas davon. Nicht nichts davon. Ich glaube, die Welt gibt immer noch viel auf Macht, auf Brillanz, auf brillantes Denken, auf gutes Reden, auf Geld und auf Einfluss. Und ich kann mich davon nicht ausnehmen. Ich stelle auch fest, dass mir Titel und Ausbildung imponieren. Dass Macht und Einfluss durchaus Dinge sind, die Sinn ergeben und Sinn machen. Und dass Einfluss Einfluss bedeutet, das, da brauchen wir nicht drüber reden, es ist so. Und dass kein Einfluss auch kein Einfluss bedeutet. Und doch stellt Gott in Jesus dieses ganze System auf den Kopf. Doch beginnt Jesus an Weihnachten zu zeigen, dass es anders ist. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde durch Weihnachten gegangen sind, dann sollten wir eigentlich auch an dem Punkt ein kleines bisschen anfangen, es anders zu machen. Und nicht darin verhaftet bleiben. Nicht darin verhaftet bleiben, dass wir auch an Geld, an Macht und an Brillanz festhalten und meinen, das müssten wir als Gemeinde erreichen. Alle Großen sind nicht da. Alle Weisen sind nicht da. Jesus wird in eine relativ ärmliche Familie geboren. Das sehen wir schön daran, als Jesus dann im Tempel vorgestellt wird. Da bringen seine Eltern das Erstgeburtsopfer. Und wisst ihr, was die bringen? Zwei Tauben. Wisst ihr, was zwei Tauben waren? Die arme Leute-Variante. Das ist sowas wie göttlicher Mindestlohn, was Gott da bekommt für Jesus. Also das ist die arme Leute-Variante. Das ist das für die, die sich das Opfer nicht leisten können. Die bringen zumindest zwei Tauben. Da sehen wir etwas davon, wie wohlbetucht die Familie tatsächlich war. Also Jesus wird in ärmliche Verhältnisse geboren. Wenn Gott mir gesagt hätte, Jesus soll der Eckstein aller Kulturen und aller Geschichte sein, da will ich meinen Mann reinbringen, dazu will ich ihn aufbauen, dann hätte ich ihn nicht ausgerechnet in ein Kaff im Nahen Osten gesetzt. Ohne Zugang zur Bildungselite, ohne Zugang zur Machtelite, ohne Einfluss, ohne Geld. Und damit legt Gott in Jesus den Finger in die Wunde aller Dinge, die in unserer Welt als erstrebenswert gelten. Und entlarvt sie als oberflächlich. Die Welt möchte Einfluss, sie möchte Macht, sie möchte Glanz, sie möchte Performance. Und Gott macht in Jesus alles falsch. Alles. Und laut Jesaja sah er ja nicht einmal gut aus. Also ich fürchte, dass wir da Michelangelo und so weiter vielleicht sogar noch ein bisschen korrigieren müssen. Lukas Cranach. Die sich ja auch darum bemühen, wenigstens einen schönen Jesus darzustellen. Während wir uns dran abarbeiten, dass wir diese Dinge nicht alle haben, führt Gott uns vor Augen, dass diese Dinge oberflächlich sind und dass er sie nicht braucht. Und während wir in Agonie darüber sind, dass wir diese Dinge nicht haben, weil wir eben nicht so reich und nicht so schön und nicht so schön reich sind, zeigt uns Gott, dass er das gar nicht braucht. Und entweder ärgert uns das, was wir sehen, wenn wir in den Spiegel blicken, weil wir sagen, ich habe nicht das, ich habe nicht die Brillanz, ich kann nicht denken wie, ich habe nicht den Einfluss von, ich bin leider nicht Donald Trump, also was soll ich schon ändern? Entweder ärgert uns das, was wir sehen, oder das, was wir sehen, fangen wir an anzubeten und sagen, bin ich schön, bin ich klug, bin ich redegewandt, bin ich einflussreich. Und beide Dinge werden einfach in einem Stall im Nahen Osten ad absurdum geführt. Wieder Paulus, immer noch Paulus. Wo ist ein Weiser, wo ist ein Schriftgelehrter, wo ein Weltführer dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Und die Weisen lachen am Anfang über Jesus. Und so ist es doch auch heute noch manchmal. Da könnte manches am Glauben für primitiv gehalten werden. So primitiv, dass es ausstirbt. Aber wisst ihr, was das Verrückte ist? Es stirbt nicht aus. Seit über 2000 Jahren stirbt es nicht aus. Und es wird auch nicht aussterben, weil es keine zeitliche Weisheit ist. Weil zeitliche Weisheit, so zeitgebunden wie sie ist, ausstirbt. Überzeitliche Weisheit nicht. Philosophie und Macht geben Menschen keine Hoffnung. Sie können nicht heilen, sie können nicht trösten, sie können Menschen nicht zusammenbringen. Jesus tut es. Das tut Jesus. Und er ändert immer noch das Leben von Menschen, heute, im 21. Jahrhundert. Daran hat sich nichts geändert. Und weiterhin werden die Weisen dastehen und sagen, ich verstehe es nicht. Auch daran hat sich nichts geändert. Weißt du, was das Schöne ist? Daran wird sich auch nichts ändern. Weisheit wird vergehen, Macht wird vergehen, Charakter bleibt. Wenn wir uns nach Gottes Wesen formen lassen, wenn er Gestalt gewinnt, wenn sein Reich geschieht, das bleibt, alles andere vergeht. Aber das Christentum, das ist so exklusiv. Menschliche Weisheit, die ist exklusiv. Weil die teilt nämlich in die, die haben und die nicht haben. Die teilt in die, die klug sind und die nicht klug sind. Die anderen erklären, wie die Dinge funktionieren und die zuhören. Hier geht eine Einladung an alle. Das ist ja wohl die höchste Form der Nicht-Exklusivität. Die Einladung geht an alle. An die Sünderin, die beim Ehebruch ertappt wird, und an die Pharisäer. So, menschliche Weisheit ist zeitlich begrenzt, menschliche Weisheit ist exklusiv. Und menschliche Weisheit ist nicht nur zeitlich begrenzt und exklusiv, sie kann auch nur Theorien liefern und keine Antworten. Was tun Experten und Weise? Wofür haben wir sie? Sie erklären uns, wie das Leben funktioniert. Das kann ich jetzt bei Molekularbiologie oder sowas nicht unmittelbar an meiner Lebensrealität ablesen. Aber spätestens dann, wenn das dann in die Medizin rein funktioniert, dann ergibt es wieder Sinn. Und am Ende erklären sie uns, wie die Welt und wie das Leben funktioniert. Das ist in einer Generation sind es Sterndeuter. In der nächsten Generation sind es die Philosophen. Dann sind es vielleicht die Psychologen und dann sind es vielleicht die Physiker. Und eines haben alle gemeinsam. Sie können immer nur die eine Hälfte erklären. Sie können quasi das Problem erklären, aber nicht, wie wir das Problem gelöst bekommen. Da sind diese drei Weisen. Und die suchen Jesus. Und wo finden sie ihn? Wer führt sie hin? Kleines Quiz. Wer führt die Weisen hin? Der Stern? Ich würde widersprechen. So haben wir es gelernt, gell? Der Stern ist es. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, wo gucken die hin? Die gucken ins Alte Testament, gell? Die Antwort kommt am Ende aus der Schrift. Das ist super spannend. Der Stern ist nur der Hinweis. Aber der Stern würde überhaupt nirgendwo hinführen. Die könnten zwar sehen, dass da etwas ist, aber die Antwort bleibt göttliche Offenbarung. Dass sie zu Jesus finden, dass sie ihn tatsächlich finden, bleibt am Ende göttliche Offenbarung. Es bleibt am Ende seine Entscheidung. Und hätte Gott die Hinweise darauf nicht gegeben, dann würden die an den Himmel gucken, würden ein paar Sterne sehen, würden sagen, spannend. dass es überhaupt die Gerüchte gibt, dass es überhaupt die Erwartungen gibt, dass es überhaupt die Weisen gibt, die danach forschen und sagen, jo, da ist irgendwas in Bethlehem. Ist nachher wieder Offenbarung, ist göttliche Offenbarung. Also Weisheit kann an dieser Stelle erstmal wieder nur das Problem aufreißen, menschliche Weisheit. Sie kann den Weg zur Lösung nicht beschreiben. Also Weisheit sagt, es braucht einen König, da wird einer kommen, aber sie sagt noch nicht, wie man ihn auch findet. Das muss Gott offenbaren. Sondern wir können die Welt ansehen und wir können erkennen, dass sie einen Schöpfer haben muss, aber wir können damit den Schöpfer noch nicht erkennen. Wir können hinschauen und können sagen, das ist ja Wahnsinn, wie komplex das alles ist. Aber wir kennen damit noch nicht Gott. Dazu muss er kommen. Dazu muss er sich offenbaren. Dazu muss er die Tür öffnen. Sonst bleiben wir blind. Da gibt es eine Psychotherapeutin aus dem Umfeld meiner Familie. Die hat im Psychologiestudium entdeckt, wie wichtig Glaube ist. Ganz banal, als Ressource. Also, dass sie gesagt hat, und es geht dann immer darum, welche Ressourcen haben die Menschen, was kann man anzapfen, was ist Gutes in ihrem Leben. So, und die beste Ressource ist irgendwie immer Glaube. Voll cool, oder? Gutes Argument, um zu glauben. Dann hat sie mir erzählt, der Mensch, der braucht Vertrauen, der braucht Hoffnung, aber die Psychologie, die kann es immer nur feststellen. Jetzt hoffe ich, dass ich hier nicht Stuss erzähle, weil das ist jetzt das, was mir wiederum so erklärt wurde. Die kann das nicht vermitteln. Sie kann nur feststellen, dass das sollte ein Mensch ganz dringend haben. Da denkt man so, ja super, das sollte ein Mensch ganz dringend haben. So, aber wenn ein Mensch Glaube als Ressource nicht hat, weil er Gott nicht kennt, dann kann die Psychologie nur feststellen, es wäre echt gut, dass der an was glauben wird. Ja, wäre eine richtig gute Sache. Dann hat sie Viktor Frankl gelesen. Ein österreichisch-jüdischer Psychologe und Begründer der Logotherapie. Und er hat selber das KZ überlebt. Und über der Analyse, über dem Lesen von dem, was er schreibt, ist sie hingegangen und hat Gott gesucht. Und hat ihn gefunden. Weil er sich finden lassen hat. Also, was ich sagen möchte, ist, die Psychologie kann uns nur sagen, du brauchst einen Lebenssinn. Das ist im Prinzip der Inhalt der Logotherapie. Du brauchst einen Lebenssinn, aber sie kann ihn nicht backen. Die Hinweise sind da. Die Wissenschaft kann uns auf das Problem hinweisen, in dem Fall die Psychologie. Aber sie kann uns die Antwort nicht liefern. Die Antwort muss sich finden lassen. Und das ist Weihnachten, da kommt Gott, da kommt er zu dir. Nicht du findest ihn, nicht ich finde ihn, sondern er offenbart sich. Und darin zeigt uns Weihnachten fast schon, wie lächerlich begrenzt die Weisheit dieser Welt ist. Und wie oberflächlich sie ist. Weil sie im Endeffekt zwar die Frage, aber nicht die Antwort kennt. Und sie zeigt uns, wie exklusiv Weisheit ist, weil sie ausschließt, weil sie einteilt in die Menschen, die es wissen oder nicht wissen, aber dass es eine gute Botschaft gibt, die wirklich für uns alle ist. Und dann das Ganze in a nutshell, wie es endet. Einmal zusammengefasst. Am Ende enden die Weisen und die Schafhirten am selben Ort. Die Weisen und die Schafhirten. Da sind die Hirten, Analphabeten, ungebildet, interessieren sich einen Scheiß für Philosophie und für Standdeuterei. Die haben ein paar Schafe, auf die passen sie auf. Die anderen, die sind Experten ihrer Zeit, hoch ausgebildet und beide enden am selben Ort. Warum? Weil sie beide eine Offenbarung bekommen. Weil sie beide eine Offenbarung bekommen. Die Weisen über dem Nachforschen in der Schrift und die Hirten, die kriegen es halt direkt von den Engeln eingehämmert. Aber am Ende kommt Gott mit beiden zu seinem Ziel. Die eine Gruppe ist komplex, die andere Gruppe ist sehr simpel. Die einen sind intelligent und die anderen vielleicht sogar dumm. Und doch enden sie beide an demselben Punkt. Und das sagt uns, dass Gottes Weisheit eben nicht exklusiv ist. Während es die Weisheit der Welt eben doch irgendwie bleibt. Vielleicht hast du ja Kapazitäten, ganz oben zu sein in deinem Bereich. Ein Experte, der immer dann gefragt wird, wenn wieder mal irgendwas in der Welt schief geht. Wenn irgendwas Großes passiert, der dann in irgendwelchen Talkshows eingeladen wird. Der dann den Lauf der Dinge erklären darf. Ich nicht. Die laden dann immer Richard David Brecht ein. Wenn wir durch unsere Weisheit gerettet würden, wenn wir durch das Nachdenken und das Reflektieren gerettet würden, wenn wir dadurch, dass wir es endlich begreifen, gerettet würden, dann würden eine Menge Menschen verloren gehen. Aber Weihnachten zeigt uns, dass es so nicht ist. Und Weihnachten entlarvt das Evangelium als eine Torheit. Und es beschämt damit die Weisen. Und als Gott so schwach kommt, da beschämt er die Starken. Und als er so glanzlos kommt, da beschämt er die, die sich nach Glanz ausstrecken. Und als Gott durch Gabriel zu Maria kommt und sagt, ich werde kommen, ich werde meinen Sohn senden und der wird die ganze Welt verändern. Die Revolution wird Realität zu einer Frau, zu einer jungen Frau, die noch nicht mal Mutter ist und keine Ahnung von Geburt hat. Eine, die sozial ausgestoßen sein wird. Und Gott sagt, ich komme zu dir. Und die Nachricht von Gabriel ist, ich werde die Weisheit dieser Welt auf den Kopf stellen. Komplett. Und ich fange bei dir an. Ich fange an bei deiner Weisheit, bei deinem Reichtum, bei deiner Macht. Bei allem, was in dieser Welt als erstrebenswert gilt. Alles, was diese Welt will, was sie sucht, was sie hat, hat immer die Tendenz, kurzlebig und exklusiv zu sein. Und ich hatte es jetzt an Weihnachten mit meinem Onkel davon. Und wir hatten es auch wieder davon, dass wir gesagt haben, und dann siehst du jemanden, der fährt ein dickeres Auto. Und dann denkt man sich, schönes Auto. Irgendwie hat er es schon geschafft. Oder trage was anderes ein. Siehst jemanden mit einem schönen Titel. Siehst jemanden mit einem schönen Job. Mit einem schönen Haus, Boot, Auto, Familie. Egal. Und du denkst, er hat es geschafft. Und das bleibt, glaube ich, immer in uns. Das bleibt immer so ein bisschen. Und das sind die Dinge, die uns auch den ganzen Tag, Werbung, Welt, Menschen um uns herum, alles eintrichtern. Darum geht's. Und dann stellt Gott das alles auf den Kopf. Und ich glaube, das dürfen wir uns einfach immer wieder sagen. Mit einer gewissen Gelassenheit, mit der das Gott auch tut. Wenn er sein Kind schickt, irgendwo zur Geburt im Nahen Osten. Verbeiß dich nicht in Weisheit, verbeiß dich nicht in Einfluss, verbeiß dich nicht in deine Genialität oder in die Genialität, die dir abgeht oder in das alles, was hier als so wichtig gilt. Sondern sieh, dass diese Dinge dir nie Frieden geben werden. Sie werden dir nie Frieden geben. Sie werden dir nie die Fähigkeit geben, dem Tod ins Gesicht zu lachen. Sie werden dir auch nie Hoffnung geben. Die Hoffnung, die kommt durch ein Baby in der Krippe. Sondern wenn du dieses Baby in Empfang nehmen kannst, wenn du diese Weisheit in Empfang nehmen kannst und wenn sie dein Leben bestimmen darf, dann ist da Hoffnung für uns alle und für alle anderen auch. Das wünsche ich uns, vielleicht auch als Gemeinde und jedem von uns, dass das in unserem Leben Fuß fassen darf. Dass wir uns nicht nach menschlicher Weisheit, nach menschlichem Einfluss, nach Macht, nach Geld ausstrecken. Sondern nach göttlicher Weisheit. Ich möchte mit uns beten. Jesus, was für ein Raum hier zwischen den Jahren, um sich ehrlich zu machen vor dir. Mit all dem, was mich beschäftigt, was in mir passiert. Mit dem, nach was wir streben. Den Dingen, denen wir vielleicht auch im letzten Jahr hinterhergelaufen sind oder denen wir im nächsten Jahr hinterherlaufen werden. Mit den Dingen, die uns die Welt vorgaukelt und die vielleicht auch als klug und weise erscheinen in unserer Zeit. Danke, dass du überzeitlich bist, dass deine Weisheit überzeitlich ist, dass sie sich nicht leiten lässt von menschlichen Prinzipien, dass wir dich kennen dürfen. Und so bitte ich dich, dass du uns als Gemeinde leitest, dass du jeden von uns leitest. Im Loslassen und im Festhalten an dir. in der Entspanntheit mit den Dingen, die wir haben und die wir nicht haben, solange wir dich haben. Amen.